Guten Morgen. Ich muss euch ein wenig vorwarnen, denn in den nächsten 30 Sekunden wird es einige ironische Bemerkungen geben, nur dass ihr das mit einfließen lasst in die Bewertung der nächsten Sätze. Ich habe ein spezielles Talent. Vielleicht wusstet ihr das schon, ich kann Fehler und Sünden von anderen sehr schnell wahrnehmen. Ich merke das schneller als andere Leute. Und das Coole bei mir ist auch, ich weiß auch in der Regel, was Menschen dann tun müssen. Ja, wenn ich diesen Fehler bei ihnen entdeckt habe, dann habe ich auch relativ schnell die Lösung für ihr Problem. Und ich bin da ziemlich universal unterwegs. Ja, also manche Leute sind nur Spezialisten, weil sie sich nur mit Architektur auskennen. Aber ich bin da ein bisschen breiter aufgestellt. Zum Beispiel, wenn ich Fußballspiele anschaue, ja, dann entdecke ich meistens sehr, sehr schnell, was Thomas Tuchel, Jogi Löw, Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi besser machen können, ja, wo die ihre Fehler haben. Als ich früher bei der Bahn gearbeitet habe, hattest du den Eindruck, viele Dinge wusste ich besser als mein Chef. Das geht mir heute in der Gemeinde manchmal auch noch so. Ich sehe aber auch so die Fehler, die andere so in ihren Beziehungen machen, in ihrer Ehe oder in ihrer Kindererziehung, das entdecke ich meistens sehr, sehr schnell. Und manchmal erwische ich mich so bei so Tagträumen, wo ich so überlege, wenn, keine Ahnung, meine Verwandtschaft oder vielleicht auch hier, wenn alle mal mir 5 Minuten zuhören würden und dann das tun würde, was ich ihnen sage, ich glaube, dann wäre diese Welt ein besserer Ort. Und manchmal wundere ich mich, dass mich nicht so viele Leute um Rat fragen. Ich verstehe das gar nicht. Ja? Aber vielleicht ändert sich das jetzt, wo ihr wisst, welches Talent ich habe. Okay? Das war Ironie. Ja? Vielleicht kennst du dieses Problem bei mir. Man findet Menschen wie mich in christlichen Gemeinden. Man findet Menschen wie mich auch außerhalb von christlichen Gemeinden. Vielleicht bist du auch jemand, der dieses Talent hat. Vielleicht nicht so ganz ausgeprägt wie bei mir, aber vielleicht bist du auch gut darin, Fehler und Sünden bei anderen sehr schnell zu entdecken. Das ist eine Schwierigkeit, aber es gibt noch weitere Schwierigkeiten, die uns mit diesem Thema, mit den Splittern und Balken im Auge begegnen. Wir haben ja jetzt schon gehört, in der Bibel steht, wir sollen nicht richten oder wir sollen nicht verurteilen. Und gleichzeitig merken wir, das ist gar nicht so einfach, weil wir quasi ständig mit unserer Wahrnehmung Dinge interpretieren, Dinge beurteilen. Wir müssen entscheiden, ist das eine Gefahr für uns oder nicht? Wir bilden uns Meinungen über bestimmte Sachverhalte. Und man könnte sich jetzt fragen, dürfen wir das eigentlich? Oder fällt das auch schon in dieses Verurteilen mit hinein? Es gibt noch weitere Schwierigkeiten neben diesen beiden. Es gibt noch weitere Gruppen von Leuten, die findet man ebenfalls innerhalb von Gemeinden und auch außerhalb von Gemeinden. Und die kennen diesen Vers auch, dass man nicht richten und nicht verurteilen soll. Und die sagen dann Sachen wie, jeder, der behauptet, dass jemand überhaupt etwas falsch machen kann, jeder, der überhaupt sagt, es gibt so Sachen wie richtig und falsch, das sind doch eigentlich reaktionäre, konservative, engstirnige, intolerante Typen. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Wenn die in Gemeinden sind, dann beten sie in der Regel auch noch, Herr, hab Dank, dass ich nicht so bin wie dieser Pharisäer da drüben. Danke, dass ich niemanden verurteile. Aber die Sache wird noch ein bisschen komplexer. Jeder von uns ist wahrscheinlich schon mal verurteilt oder gerichtet worden. Nicht unbedingt vor Gericht, aber wahrscheinlich haben es die meisten von uns schon erlebt, dass wir mal mit den falschen Klamotten zum richtigen Anlass gekommen sind und dass andere das kommentiert haben oder die Nase darüber gerümpft haben. Manche von euch erleben das ständig. Manche von euch haben es vielleicht schon erlebt, dass sie gerichtet worden sind oder verurteilt worden sind, weil sie besonders fromm sind und die anderen nicht so fromm. Manche sind von euch vielleicht schon verurteilt worden, weil ihr zu fromm oder weil ihr nicht fromm genug gewesen seid. Das Problem ist nur, wenn wir merken, dass wir verurteilt werden, wenn wir merken, dass wir abgelehnt werden, dann sagen wir nie, hey, du hast mich jetzt so gedemütigt, ich komme mir jetzt so klein vor. Ich glaube, ich will mich ändern. Ich möchte so werden wie du. Ich glaube, wenn man verurteilt wurde, wenn man gerichtet wurde, will man sich in der Regel nicht verändern. Meistens treibt uns dieses Urteil und dieses Richten treibt uns eher genau in die Richtung, in die wir eigentlich nicht gehen sollten. Es treibt uns eher weiter weg von dem Guten. Und die Sache wird noch komplexer. Ihr habt das auch schon erlebt. Uns begegnen Menschen in der Welt, in der Gemeinde, auch heute hier. Die sind auf einem Weg, der ihnen schadet. Die brauchen Hilfe. Wir kennen solche Menschen. Wir sind vielleicht selbst jemand, der Hilfe braucht, der auf einem Weg ist, der nicht gut ist. Vielleicht haben wir das schon mal erlebt, dass jemand zu uns gekommen ist und uns mit uns über ein bestimmtes Problem sprechen wollte. Und Jesus spricht mehrfach davon, dass es wichtig ist, zu Menschen hinzugehen. Er erzählt mehrere Gleichnisse davon, dass es wichtig ist, dass wir das Verlorene suchen, dass wir dem Verlorenen nachgehen, dass wir Menschen konfrontieren, wenn sie auf einem falschen Weg sind. Ihr kennt die Geschichte von dem Hirten, der 100 Schafe hatte. Und er verliert eins. Und dieser Hirte lässt dann die 99 stehen, um dieses eine Schaf zu suchen. Wir würden wahrscheinlich sagen, in unserer westlichen materiellen Kultur, warum macht er das? Der hat doch noch 99. Aber für die Menschen da war das total logisch. Und für uns wäre es auch logisch, wenn jemand 3 Kinder hat und eins geht verloren, eins verläuft sich, würden wir auch nicht sagen, nein, du hast doch noch 2. Lass das eine doch alleine laufen. Vielleicht bist du auch heute neu hier, mit die ersten Male überhaupt in einem Gottesdienst und du denkst auch, perfektes Thema. Ich glaube, das müssen fromme Christen ganz, ganz dringend hören, dass sie nicht so viel richten sollen. Und weißt du was, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das ist etwas, mit dem wir Fromme ein ganz, ganz großes Problem haben. Und ich glaube, das Image der Kirche würde viel, viel besser aussehen, wenn wir Christen uns viel mehr an das halten würden, was Jesus zu diesem Thema sagt. Und in all diese Verwirrungen, all diese Probleme, die es zu diesem Thema gibt, spricht Jesus hinein. Er spricht in Matthäus 7, Vers 1, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Und unsere Kultur liebt diesen Vers, weil wir in einer Kultur leben, wo es eigentlich nicht angebracht ist, Menschen zu sagen, du machst etwas falsch. Und ich glaube, auch viele von uns lieben diesen Vers. Und hurra, es steht wirklich in der Bibel drin. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Und in der neuen Genfer Übersetzung, die wir auch hier schon sehen und vorhin gelesen haben, da ist es schon sehr gut übersetzt. Das Wort, das hier eigentlich steht, heißt erstmal vielleicht so viel wie richten, aber es hat ein ganz breites Bedeutungsspektrum. Aber verurteilen ist eine gute Übersetzung. Wir dürfen beurteilen, aber verurteilen dürfen wir nicht. Aber wo ist da eigentlich der Unterschied? Wie findet man das denn raus? Wann beurteile ich denn, wann verurteile ich denn? Letztlich, glaube ich, kommt es auf die Herzenshaltung an. Schaue ich auf den anderen herab, den ich mit seinem Problem konfrontieren möchte? Spreche ich etwas Kritikwürdiges an, um den anderen zu demütigen? Oder spreche ich es an, um den anderen zurückzugewinnen? Und Jesus sagt, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Wer verurteilt ja eigentlich wen? Also von wem werden wir denn verurteilt, wenn wir jemanden verurteilen? Von Gott? Von Menschen? Jesus beantwortet die Frage leider nicht. Vermutlich, weil das gerade nicht sein Hauptpunkt ist. Aber er möchte eins ganz deutlich werden. Dazu möchte ich euch ein kleines Bild zeigen. Das ist ein Boomerang. Ja? Und Jesus sagt im Endeffekt, wenn du andere verurteilst, ist das so wie ein Boomerang. Richten ist wie ein Boomerang. Er sagt das in Vers 2. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Was will Jesus mit diesen beiden Versen sagen? Er will damit nicht sagen, dass wir uns niemals eine Meinung über irgendjemanden oder über sein Verhalten bilden sollen. Er will auch nicht sagen, dass es niemanden in dieser Welt gibt, der es nicht dringend nötig hat, dass wir ihn auf seinen falschen Wege ansprechen. Er will damit sagen, wenn du urteilst, wende die goldene Regel an. Beurteile andere so, wie du selbst von ihnen beurteilt werden möchtest. Wenn du weißt, dass deine Beurteilung zurückkommt wie ein Boomerang, wie fängst du dann an, über diese andere Person nachzudenken? Ich weiß ganz genau, wie ich von anderen beurteilt werden möchte. Ich will, dass alles in meinem Leben in die Beurteilung mit einbezogen werden wird. Manche von euch wissen, dass ich nicht gerne spiele. Ich spiele nicht gerne Gesellschaftsspiele. Das liegt daran, weil ich nicht verlieren kann. Und ich habe das jetzt im letzten Urlaub erlebt. Ihr könnt gerne meine Familie fragen. Wir haben ein einfaches Würfelspiel gespielt. Ich habe verloren. Und das hat sich sehr früh abgezeichnet. Und ich habe die Stimmung des ganzen Raumes runtergezogen und zerstört. Ihr könntet mich jetzt dafür verurteilen. Ich war ein schlechtes Vorbild für meine Nichten und Neffen. Aber wenn die Leute anfangen, darüber zu urteilen, dann möchte ich, dass ihr eins wisst. Wisst ihr, dass mein Vater mich hat bei meinem ersten Schachspiel gewinnen lassen und dass ich deswegen dachte, ich gewinne immer? Bezieht bitte ein in die Überlegung, dass ich bei Computerspielen, in denen man eigentlich gegen andere Gegner spielt, das so eingestellt habe, dass keine anderen Gegner mehr vorkamen. und sodass ich am Ende als der strahlende Sieger dastand, weil ich keinen Gegner hatte. Das muss man wissen, bevor man über mich urteilt. Alles muss beachtet werden, wo ich aufgewachsen bin, dass ich früher lieber gelesen habe, als Fußball zu spielen, was ich nicht hatte, was mir angetan worden ist. Ich möchte, dass in so eine Beurteilung alles mit einbezogen wird. Spaß beiseite. Aber es gibt etwas, das wir daraus lernen können. Wenn wir über andere urteilen, dann gibt es immer eine Sache im Leben des anderen, die wir nicht kennen. Und Jesus sagt, beurteile andere so, wie du selbst von ihnen beurteilt werden möchtest. Und jetzt nimmt er uns ein Stück tiefer mit rein. Jetzt kommen wir zu den Splittern und zu den Balken und zu all diesen Dingen. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, sagt Jesus, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen? Und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler. Ziehst du erst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Lass uns mal diese ersten Worte dieser beiden Verse anschauen. Wie kommt es und wie kannst du? Jesus fragt im Endeffekt, warum in aller Welt willst du jetzt eigentlich gerade diesen Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen? Was ist denn bei dir eigentlich los? Warum löst eigentlich die Sünde, die dein Bruder oder deine Schwester hat, ja, also die Person, die so in deinem näheren Umfeld ist, warum löst das denn so große Emotionen bei dir aus? Jesus sagt im Endeffekt, Till, warum interessierst du dich denn so sehr für ihre Fehler und ihre Sünden? Warum kümmerst du dich nicht zuerst um dein Problem? Und ich so, Moment mal, was für ein Problem? Ich bin sauber, ich bin reflektiert. Ich sehe klar, was die anderen falsch machen, aber die tun es nicht. Aber Jesus sagt, Till, betrachte mal den Grund, warum du diese eine Sünde im Leben des anderen gerade so interessant findest. Was hat das mit dir zu tun? Warum willst du unbedingt dagegen vorgehen? Welche Emotionen löst das bei dir aus? Bist du vielleicht neidisch, weil du das nicht mehr machen darfst, was der andere noch tut? Oder bist du irgendwie ärgerlich, weil der andere wahrscheinlich damit durchkommt und du würdest es nicht? Was löst die Sünde des anderen in dir aus? Warum willst du sie unbedingt korrigieren? Lass uns mal diese beiden Bilder nochmal, die Jesus hier gebraucht, nochmal ein bisschen näher anschauen. Fangen wir mal mit dem Splitter an. Nehmt ihn mal in eure Hand, bitte, falls ihr den bekommen habt. Gibt es jemand hier, der so freiwillig mal sagen würde, ich reiße mal so ein kleines Stück ab und würde mir das mal ins Auge stecken, hier vorne? Ich habe auch einen Haftungsausschluss hier, den ihr unterschreiben könntet. Wenn man etwas im Auge hat, das hat Christian ja vorhin schon gesagt, dann gibt es eine Wahrnehmungsstörung. Es beeinträchtigt unsere Fähigkeit zu sehen. Ihr kennt das wahrscheinlich, dass ein Fremdkörper im Auge drin ist. Es fängt dann an zu drehen, man kann nicht ordentlich gucken. Man hält das Auge zu, damit es nicht länger reibt und so. Wofür steht das Bild, das Jesus hier benutzt? Steht für Sünde. Und Jesus sagt im Endeffekt, wenn wir Sünde in unserer Seele, in unserem Leben haben, dann beeinträchtigt das unsere Fähigkeit zu sehen. Wir sehen Gott nicht mehr so genau. Vielleicht ist deine Sehnsucht nach Karriere so groß, dass du nicht mehr siehst, was du deiner Familie damit antust. Vielleicht ist dir der Anerkennung von anderen Menschen oder dein Aussehen so wichtig, dass du überhaupt nicht mehr siehst, dass du dich lächerlich machst. Ein Splitter im Auge ist ein Problem, weil es unsere Wahrnehmung beeinträchtigt. Genauso wie Sünde im Leben unsere Wahrnehmung beeinträchtigt. Was ist noch das Problem bei so einem Splitter? In der Regel braucht man jemand anderen, um den herauszuziehen. Wir können uns heute vor den Spiegel stellen und können da reingucken und entdecken ihn vielleicht. Aber zur Zeit Jesu gab es keine Spiegel, mit denen man so kleine Splitter hätte entdecken können. Da war man froh, wenn man sich den Spiegel überhaupt irgendwas gesehen hat. Man musste es also jemand anderem überlassen, den Splitter zu entfernen. Also Jesus möchte im Endeffekt sagen, Splitter, Sünde ist ein Problem. Und es braucht manchmal andere, um uns zu helfen, mit diesem Splitter klarzukommen. Das zweite, mit dem wir zu tun haben, ist der Balken. Peter und Jess, könntet ihr mal diesen Balken hier nach vorne bringen? Geht das? Der ist ziemlich schwer, ich kann das nicht alleine. Aber ihr könnt das. Jesus kommt jetzt so zu den Leuten, die helfen wollen. Ja, genau, legt ihn mal hier zu mir. Ich kenne mich mit Balken gut aus. Dankeschön. Prinzipiell ist es ja so, wenn jetzt dein Nachbar hier schon einen Splitter im Auge hätte, würdest du den kaum sehen können. Ja, es ist gar nicht so einfach, den zu entdecken. Und Jesus spricht hier von Menschen, die sehr viel sensibler sind für die Sünden der anderen als für ihre eigenen. Er spricht also von Menschen wie mir, vielleicht spricht er auch von Menschen wie dir. Was bedeutet der Balken? Das bedeutet, dass es Menschen gibt, die viel, viel größere Sünden in ihrem eigenen Leben haben und trotzdem Lust haben, erstmal die kleineren Sünden bei anderen Menschen zu therapieren. Vielleicht bedeutet dieses Bild aber noch etwas anderes. Wie sieht ein Splitter aus, wenn du ihn im Auge hast oder wenn du ihn direkt vors Auge hältst? Wie groß ist er dann? Ist so groß wie ein Balken, ne? Ja? Halt ihn mal so nah vors Auge, dann ist das wie ein riesiger Balken vor deinem Auge, wenn du ganz nah dran bist. Vielleicht will Jesus uns mit diesem Bild auch sagen, solange du deine eigenen Sünden nicht als schlimmer ansiehst als die des anderen, kannst du ihnen nicht helfen. Wisst ihr, wir kennen unser eigenes Herz. Wir kennen unser eigenes Herz 1000-mal besser als jeder andere. Warum halten wir unsere eigenen Sünden nicht für viel schlimmer als die des anderen? Wenn wir erkennen, dass unsere Selbstsucht viel schlimmer ist als die Sünde, die der andere gerade tut, wie viel milder, wie viel vorsichtiger wirst du mit ihm sprechen? Manche von euch kennen Stephen Beck, der ist ein Dozent an der Hochschule in Gießen und war auch schon mal Referent bei unserem Leiterschaftstraining hier. Und er gründet viele Gemeinden, das heißt, er ist mit vielen Menschen zugange, die vielleicht nicht wie viele von uns fromm aufgewachsen sind, die schon von klein auf alle Regeln kennen, sondern er spricht, wir haben über Menschen gesprochen, die vielleicht ganz neu auf dem Weg mit Jesus sind und deswegen manchmal noch so sündigen, dass es richtig kracht. Und ich kenne wenig Menschen, die so integer sind wie er und die so, denen es so ein Anliegen ist, heilig zu leben. Und wir haben darüber gesprochen, hey, wie gehen wir denn mit solchen Christen um, die noch ganz frisch im Glauben stehen und manchmal richtig krass daneben schlagen. Und er hat gesagt, jede Sünde, die ein junger Christ in der Realität tut, die habe ich schon in meinem Herzen begangen. Und das führt zu einer großen Milde. Wie löst Jesus das jetzt hier, dieses Problem mit dem Balken und dem Splitter? Ja? Er sagt in Vers 5, du Heuchler. Du Heuchler. Jesus sagt, wenn wir nicht zuerst in den Spiegel sehen und unsere eigene Sünde als schlimmer betrachten als die des anderen, dann sind wir Heuchler. Viele Menschen in unserer Gesellschaft halten uns Fromme für Heuchler. Ja? Kirchen, da fallen vielen Leuten, fällt dazu ein, dass es Heuchler sind. Woran liegt das? Es liegt doch nicht daran, dass die Menschen außerhalb der Kirchen nicht wissen, dass sie auch Splitter in ihren Augen haben. Frag mal nach, die wissen meistens ganz genau, was in ihrem Leben falsch läuft. Das Problem ist, dass wir fromm, wir Kirchen, meistens nicht willens sind, mit unseren Fehlern und Sünden richtig umzugehen. Und genauso läuft das in unseren Beziehungen. Ja? Wenn ihr jemanden ansprecht, dann sagen die meistens, ich weiß ja, dass das nicht richtig ist, was ich mache. Denkt mal an die Art und Weise, wie eure Kinder mit euch sprechen oder eure Eltern mit euch sprechen. Ja? Aber das läuft doch ganz schnell so. Papa, guck dir doch an, was du tust. Das ist doch viel schlimmer. Ich merke das selber, wenn ich meinem Sohn sage, bleib bitte an der Ampel stehen, der entdeckt mittlerweile immer, wann ich mal bei Dunkelgelb über die Ampel gefahren bin. Der merkt das. Und so läuft das zwischen Kindern und Eltern, zwischen Ehemännern und Ehefrauen, zwischen Angestellten und Chefs, zwischen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. Wir sind oft zu stolz und zu selbstsicher, um in den Spiegel zu schauen und unsere eigene Sünde zu betrachten. Wie macht Jesus weiter? Er sagt, zieh zuerst. Warum zuerst? Weil noch etwas Zweites kommt. Er sagt, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge und schau in den Spiegel. Wenn wir im Leben eines anderen etwas entdecken, das angesprochen werden müsste, dann sollten wir zuerst in den Spiegel schauen und überlegen oder Gott fragen, Gott, was sehe ich in ihm oder in ihr, das du auch in meinem Leben siehst? Was ist in ihrem Auge drin, das auch in meinem Auge drin ist? Und dann sagt Jesus, wenn du das rausgezogen hast, dann wirst du klar sehen. Und es ist wesentlich einfacher, einen Splitter zu ziehen, wenn man nicht einen Balken vor dem Auge hat. Jesus sagt, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter. Und wir denken natürlich sofort wieder, wow, also läuft doch was falsch in ihrem Leben. Ich habe es doch gewusst. Und Jesus sagt auch nicht, ja, natürlich läuft im Leben der anderen Menschen etwas falsch. Aber du sollst erst den Balken aus deinem Auge ziehen, bevor du anfängst mit der Pinzette, was wichtig ist, den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Zwei Dinge, die wir noch von diesem Splitterziehen-Bild lernen können. Wie kann man einen Splitter gut entfernen? Zum einen muss man vorsichtig sein, oder? Ich glaube, niemand von euch möchte sich gern Splitter aus dem Auge ziehen lassen von jemandem, der noch nie gefühlt hat, wie weh es tut, wenn man mit einem Finger in einem Auge rumpiekt. Ja, oder der noch nie erlebt hat, wie empfindlich der Augapfel ist. Möchtest du dich einem Arzt anvertrauen, der gesagt hat, mein Auge hat mir noch nie wehgetan? Auf keinen Fall, oder? Und das meint Jesus hier. Wenn du mit deiner eigenen Sünde richtig umgegangen bist, dann bist du ein idealer Kandidat, um vorsichtig mit anderen zu sprechen. Splitter. Und das Zweite, was dazu gehört, zum einen müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, zum anderen, sowas macht nie Spaß. Splitter ziehen macht niemals Spaß. Ist jemand von euch schon mal irgendwo ins Wasser gesprungen, um jemanden zu retten? Ernst gemeinte Frage? Schon mal gemacht jemand? Ja. Das macht keinen Spaß, ne? Vielleicht ist es nachher schön, wenn es geklappt hat, aber vorher ist es nicht witzig. Es ist meistens kalt, man ist nicht darauf vorbereitet, aber es muss sein. Macht es Spaß, erste Hilfe zu leisten? Nein, aber es ist notwendig. Manche Dinge müssen gemacht werden, manche Gespräche müssen geführt werden. Ich habe vor einiger Zeit eine E-Mail bekommen von einem Freund. Und er hat mitbekommen, dass ich mit einer Sache, die für mich sehr, sehr gefährlich ist, sehr, sehr lasch umgegangen bin. Und das hat er in dieser Mail auch ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht. Das war nicht schön für mich, das zu lesen. Es war nicht angenehm. Ich habe mich über manches ziemlich aufgeregt, was er geschrieben hat. Aber ich habe eins gemerkt. Mein Leben und meine geistliche Gesundheit waren ihm wichtiger als die Harmonie unserer Freundschaft. Mein Leben und meine geistliche Gesundheit waren ihm sogar wichtiger als unsere Freundschaft. Er hat es in Kauf genommen, dass ich vielleicht gesagt hätte, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, wenn du so mit mir umgehst. Er war bereit, unsere Freundschaft zu gefährden, die Harmonie zu stören, damit ich mein Leben korrigiere und wieder auf einen richtigen Weg komme. Und es war vielleicht nicht alles vom Tonfall her richtig, aber ich weiß, dass er mit diesem Problem genauso kämpft wie ich. Und ich weiß, dass er das nicht von irgendeinem hohen Ross herunter gesagt hat, aber er hat gesagt, Till, du musst es anders machen. Und das rechne ich ihm sehr hoch an. Splitter ziehen ist niemals schön, aber es ist notwendig. Was können wir daraus lernen? 4 Gedanken, 4 Fragen. Wie siehst du deine eigenen Sünden an? Guck mal auf deinen Holzsplitter oder auf dein Holzstück, das du in der Hand hast. Nimmst du das überhaupt wahr? Sind deine eigenen Sünden so groß wie ein Balken und sagst du, boah, ja, das ist schlimm, ich muss mich erstmal um meine eigenen Sünden kümmern? Oder hat nur der andere das Problem, aber du nicht? Hast du die Sünde, die der andere in der Realität tut, schon in deinem Herzen begangen? Glaubst du, dass andere Menschen schlimmere Sünder sind als du? Glaubst du, dass du sündiger bist, als du es je geahnt hast, aber auch geliebter, als du es je zu träumen gewagt hättest? Wie siehst du deine eigene Sünde an? Das Zweite, warum regst du dich über die Sünde des anderen auf? Gibt es eine Spur von seinem Fehlverhalten auch in deinem Leben? Welche Emotionen, das ist spannend, welche Emotionen löst der Splitter im Auge des anderen bei dir aus? Macht es dich eifersüchtig? Ärgerst du dich? Sagst du vielleicht, sowas darf sie nicht anziehen, ich darf das auch nicht. Oder sagst du, sie darf sowas nicht anziehen, ich kann es nicht. Oder bist du besorgt über den Weg, den diese Person geht? Schau in den Spiegel, frag Gott, Gott, warum rege ich mich so sehr über die Sünde des anderen auf? Was siehst du in meinem Leben, das auch in ihrem ist? Das Dritte sage ich mit aller Vorsicht. Falls du derjenige bist, zu dem jemand kommt, um ihn auf sein Problem, um dich auf dein Problem anzusprechen. Ich will nicht bezweifeln, dass du ganz oft falsch beurteilt worden bist. Und ich bezweifle nicht, dass Menschen in einer unangemessenen Art und Weise mit dir gesprochen haben. Aber ich möchte einfach mal fragen, ist deine einzige Antwort, wenn jemand zu dir kommt und dich mit etwas konfrontiert, dass du dann sagst, hey, richtet mich nicht, lasst mich in Ruhe, ihr dürft mich nicht beurteilen, ihr dürft euch das nicht anmaßen, in mein Leben zu sprechen. Denn vielleicht ist einer von denen, die dir geschrieben haben, die mit dir gesprochen haben, die dich auf einen Kaffee eingeladen haben, die mit dir essen gehen wollten, nicht zu dir gekommen, um dich zu verurteilen. Vielleicht ist dieser eine Mensch gekommen, weil ihm nicht egal ist, wer du bist und wo du hingehst. Vielleicht ist er gekommen, weil er genau an dem gleichen Punkt war, an dem du jetzt bist. Vielleicht ist er wirklich gekommen, um dich nicht ins Verderben gehen zu lassen. Und es ist möglich, dass es eine Person, der du wirklich etwas wert bist, in deinem Leben gibt. Und wenn du immer nur dein Schild hochhältst, lass mich in Ruhe, sprich mich nicht auf mein Problem an, dann wirst du dich nie verändern können. Dann nimmst du dir selbst die Chance, jemals zu wachsen, jemals diesen Weg zu verlassen, der dich vielleicht ins Verderben führen wird. Und das Vierte, was ist, wenn du weißt, wenn du es auf dem Herzen hast, dass du weißt, ich muss dieses Gespräch mit jemandem führen. Es gibt jemanden, den ich so lieb habe, der auf einem falschen Weg ist. Weiß derjenige, dem du helfen willst, dass du für ihn da bist? Weiß dieser Mensch, dass du das Beste für ihn willst? Es ist nicht populär, solche Gespräche zu führen, das ist bei uns auch nicht üblich, aber ich glaube fest daran, wenn wir Jesus beim Wort nehmen würden und wenn wir anfangen würden, wenn wir das konsequent tun würden, dass wir den Menschen oder den Schafen, die abirren, wenn wir mit ihnen darüber reden würden, ich glaube, es würde heute mehr Jünger von Jesus in Darmstadt geben, als es heute gibt. Ich glaube, dass in diesen Worten von Jesus für jeden von uns etwas dabei ist. Ob du die Tendenz hast zu richten, ob du leichter die Fehler bei anderen siehst als andere, ob du es selbst erlebst, dass andere auf dich zukommen und mit dir sprechen wollen, oder ob du selbst jemandem begegnest, dessen Weg ins Verderben führt. Wisst ihr, für uns ist es relativ leicht, die Balken in unserem Leben zu finden. Wir finden, oder wir sind uns unserer Fehler, unserer Sünden doch meistens recht bewusst. Und wenn du sagst, ich habe keine oder mir fällt es nicht so leicht, frag mal deinen Ehepartner, frag mal deine Teenie-Kinder, frag mal deine WG-Mitbewohner. Wir finden immer einen Balken in unserem Leben. Es gibt nur einen einzigen Menschen, der keinen Balken in seinem Auge hatte. Aber wisst ihr, was dieser Mensch freiwillig getan hat? Der hat diesen Balken genommen und hat ihn auf seinen Rücken geladen und hat ihn einen Hügel hochgeschleppt. Und oben auf diesem Hügel ist er an diesem Balken aufgehängt worden und ist an diesem Balken gestorben. Jesus Christus hat an diesem Balken die Strafe für unsere Sünden bezahlt. Und wir möchten uns in den kommenden Minuten des Abendmahls nochmal ganz besonders daran erinnern, dass Jesus für die Balken, die in unserem Auge drin sind, bezahlt hat. Dass er die Strafe für unsere Sünden nach Golgatha ins Kreuz gebracht hat. Wir wollen uns Zeit nehmen, um unsere eigene Sünde nochmal in den Blick zu nehmen, um sie Gott zu bekennen und um Vergebung zu bitten und Vergebung zu empfangen und uns gewiss zu machen, an diesem Kreuz auf Golgatha, an diesem Balken, an dem Jesus Christus für mich gestorben ist, da hat er mir meine Sünde vergeben. Und wir möchten euch jetzt ein Vortragslied singen. Das heißt Majestät. Es geht um diesen König, der an diesem Kreuz gestorben ist, der für unsere Sünden an diesem Kreuz gestorben ist, um unsere Schuld zu vergeben. Und ich lade euch einfach ein, vielleicht mögt ihr einfach die Augen schließen, vielleicht mögt ihr einfach die Worte auf euch wirken lassen, vielleicht mögt ihr auch innerlich eure eigene Sünde nochmal in den Blick nehmen und sie zu Gott bringen und um Vergebung bitten.